Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und natürlich auch ein paar Tipps, die dein Leben hoffentlich leichter machen. Heute sprechen wir über etwas, das so selbstverständlich ist, dass wir es fast nie hinterfragen. Und gerade deshalb übersehen wir, wie mächtig es eigentlich ist. Wir reden heute über deine Atmung. Während du mir hier zuhörst, dann atmest du ja einfach. Deine Brust hebt sich, senkt sich, die Luft strömt durch deine Nase oder Mund. Und dein Körper macht das einfach ganz automatisch, sogar seit deiner Geburt, ganz ohne Pausen. Und gerade weil es so automatisch läuft, dann wirkt es irgendwie auch unspektakulär. Aber das ist es wirklich nicht. In den nächsten paar Minuten, dann schauen wir uns an, wie Atmung auf dein Nervensystem wirkt, wie sie dein Stresslevel und deine Konzentration und dein Schlaf und deine körperliche Leistung beeinflusst und vor allem natürlich, wie du das gezielt nutzen kannst. Ganz ohne Spiritualität, ohne Magie, ohne große Investierung. Einfach mit dem, was dein Körper ohnehin schon tut. Okay, um zu verstehen, warum deine Atmung so ein starkes Werkzeug ist, dann müssen wir kurz drauf schauen, wie dein Nervensystem organisiert ist. Du kannst dir dein Nervensystem grob wie zwei Ebenen vorstellen. Die eine Ebene ist das, was du bewusst steuerst. Du entscheidest zum Beispiel, deinen Arm zu heben, du liest, du rechnest, du hörst mich zu. Das ist der sogenannte willentliche Teil. Und dann gibt es diese andere Ebene und die läuft so im Hintergrund mit Herzschlag, Verdauung, Temperaturregulation, hormonelle Rhythmen, Pupillenweite, Stressreaktion und. Und das nennt man das autonome Nervensystem. Autonom nicht, weil es schlauer ist, sondern weil es unabhängig von deinem Willen arbeitet. Es sorgt dafür, dass Dinge funktionieren, ohne dass du darüber nachdenken musst. Normalerweise sprechen diese beiden Ebenen nicht sehr direkt miteinander. Du kannst dich ja nicht einfach hinsetzen und sagen, Herz, schlag mal jetzt 10-mal langsamer oder schneller und dann passiert das einfach. Und du kannst ja leider auch nicht deinen Magen befehlen, schneller zu verdauen, obwohl es bestimmt sehr oft ein großer Wunsch wäre. Und genau hier kommt die Atmung ins Spiel. Sie ist so eine Art Brücke zwischen beiden Welten. Du kannst sie willentlich verändern, schneller, langsamer, tiefer, flacher. Und genau diese Veränderung löst sofort automatische Reaktionen aus. Auf dein Herz, Herzfrequenz, Blutdruck, CO2-Gehalt im Blut, elektrische Muster im Gehirn, Aktivität des Sympathikus und Parasympathikus. Und all das werden wir heute im Detail angucken. Jeder Atemzug ist damit wie so eine kleine Nachricht, die du ins autonome Nervensystem schickst. Zum Beispiel, wenn du flach und schnell atmest, ist das für dein Nervensystem ein Signal. Wir sind in einer Situation, die Aufmerksamkeit und Bereitschaft erfordert und deswegen sollst du dich konzentrieren. Wenn du langsam atmest, mit langen Ausatmungen, dann heißt es für dein Nervensystem, dass dir ist jetzt sicher und du kannst runterregeln. Diese direkte Kopplung zwischen dem Atem und dein autonome Nervensystem ist das, was die Atmung so einzigartig und großartig macht. Es gibt kaum einen zweiten Hebel im Körper, der so leicht zugänglich und gleichzeitig so tiefgreifend ist. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann wird es ganz klar, warum schon kleine Veränderungen im Atem große Veränderungen im Erleben auslösen können. Und genau deshalb lohnt es sich, sich anzuschauen, wie wir atmen, nicht nur wie oft. Ich werde sehr oft in meinen Seminaren gefragt, ob man lieber durch die Nase atmen soll oder durch den Mund, ob es einfach egal ist. Und die ganz klare Antwort ist, es ist nicht egal. Die Nasenatmung ist 1000-mal überlegender als unsere Mundatmung. Viele Menschen atmen unbewusst häufig durch den Mund, besonders bei Stress, beim Sport oder wenn sie viel vorm Bildschirm sitzen. Das fühlt sich für diese Menschen ganz normal an, ist aber biologisch gesehen nicht optimal. Die Nase ist nicht einfach einen anderen Weg für Luft, also einfach nur so eine Alternative zum Mund. Das ist wirklich ein Organ mit ganz vielen Funktionen und besonders viele Vorteile für den Körper durch den Atem. Erstens, sie filtert. In den Nasengängen sitzen Schleimhäute und kleine Härchen, so Partikeln, die Staub und einen Teil von Krankheitserregungen wirklich zurückhalten können. Die Luft wird außerdem angefeuchtet und erwärmt und das alles schützt deine Lungen. So einerseits ist dieses, dass es besser ist für die Lungen und zweitens kannst du auch wirklich ganz viele Krankheiten vermeiden, wenn du durch die Nase atmest. Zweitens, und das ist der sehr spannende Teil, in den Nasennebenhöhlen wird ein Gas produziert, Stickstoffmonoxid oder NO. Dieses Gas wirkt auf die Blutgefäße und hilft dabei, Sauerstoff besser zu verteilen. Es erweitert die Gefäße leicht und sorgt dafür, dass das Blut effektiver mit Sauerstoff angereichert wird. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn du durch die Nase atmest, bekommt die Luft eine Art Vorbereitung, damit sie im Körper möglichst sinnvoll genutzt wird. Mundatmung umgeht diesen Prozess wie ein Schnellzug ohne Zwischenstopp. Dazu kommt das, was man nennt, einen mechanischen Aspekt. Nasenatmung führt meistens zu etwas langsameren, tieferen Atemzügen. Die Brust bewegt sich kontrollierter, der Bauch spielt mit, das Zwerchfell arbeitet viel kräftiger und bewusster oder kontrollierter, könnte man eher sagen. Das Zwerchfell ist ein Hauptatemmuskel. Das ist so eine große kuppelförmige Muskelschicht, die unterhalb deiner Lungen sitzt und bei jedem Atemzug nach unten oder oben schwingt. Es kann sich sogar bis zu so 8 cm dehnen. Stell dir vor, so wie so ein ausgespannte Trampolin direkt unter deinen Lungen, der sich so nach unten und nach oben bewegen kann. Wenn dieses Zwerchfell ruhig und gleichmäßig arbeitet, dann wirkt das wie so ein Stabilisator auf dein Nervensystem. Es beeinflusst sogar, wie dein Herz im Brustkorb aufgehängt ist und wie sich die Herzfrequenz von Atemzug zu Atemzug verändert. Mundatmung dagegen führt oft zu hoher, eher flacher Atmung im Brustbereich. Und diese Atemform wird vom Körper eher mit Aktivität, Bereitschaft oder sogar Alarm, also einem negativen Stress, verknüpft. So, das bedeutet natürlich nicht, dass du nie durch den Mund atmen darfst. Natürlich braucht dein Körper in bestimmten Situationen mehr Luft. Aber als Standard, besonders in Ruhe, im Alltag, beim Arbeiten und Schlafen, ist die Nase in fast allen Punkten die absolut bessere Wahl. Und genau aus dieser Basis, also dem Verständnis für Mechanik und Chemie in der Atmung, dann wird es jetzt verständlich, warum bestimmte Atemmuster unseren Stresspegel in kürzester Zeit beeinflussen können. Also schauen wir uns das jetzt mal an. Wie ist das mit Atmung und Stress und was kann man da machen? So, erstmal, Stress ist nichts Abstraktes. Es ist ein Zustand deines Körpers, in dem bestimmte so Parameter sich verschieben. Herzschlag schneller, Muskeln angespannter, Aufmerksamkeit enger, Denkstil fokussierter auf mögliche Risiken und. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Es ist eine sehr, sehr sinnvolle Anpassung für tatsächliche Gefahren, für gefährliche Tiere vor uns. Problematisch wird es nur, wenn dieser Zustand dauerhaft anhält oder in Situationen auftaucht, in denen es nicht notwendig ist. Und das ist ja genau der Haken an der Sache bei uns Menschen. Wir brauchen ja kein gefährliches Tier vor uns, also wir brauchen keine echte Bedrohung vor uns. Es reicht, dass wir uns einen vorstellen. Und das tun wir häufig und relativ gut, besonders so beim Einschlafen, wenn man da liegt und stellt sich vor, mein Gott, alles, was ich morgen nicht schaffen werde, dann ist es ja noch nicht da. Oder ich liege da und denke über diese unverschämte Kommentar vom Chef oder vom Kunden heute, dann ist es ja auch längst weg. Aber fürs Gehirn ist es sehr präsent und dann reagieren wir, als wäre es direkt vor uns. So einer der Hauptfaktoren in diesem Stresszustand ist der CO2-Gehalt im Blut. CO2 ist ein Stoffwechselprodukt der Zellen. Wenn wir angespannt sind oder schnell atmen, verschiebt sich das Verhältnis zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid und das registriert der Körper ganz, ganz genau. Mehr Kohlendioxid, mehr CO2 oder starke Schwankungen werden als Signal interpretiert. Hier ist etwas los, pass auf. Der Körper hat lustigerweise eine so eingebaute Gewohnheit, um das zu regulieren und das nennen wir auch einen physiologischen Seufzer. Du kennst ihn wahrscheinlich aus Situationen, in denen du erleichtert bist, kurz vorm Weinen oder die sammelst, du holst Luft, oft sogar ein zweites kleines Einatmen hinterher und dann kommt so eine lange hörbare Ausatmung. So ungefähr. Genau dieses Muster kann man bewusst nutzen. Es besteht aus zwei Einatmungen direkt hintereinander. Erst eine normale und dann die zweite kleiner und kürzer und dann einer langen, vollständigen Ausatmung. Also einatmen, kurz danach und dann lange, vollständig ausatmen. Du kannst gerne mitmachen. So, was passiert dabei? Da passiert einiges. Was in der ersten Stelle passiert, ist, dass diese kleine Luftbläschen in den Lungen, man nennt es auch die Alveolen, das ist da, wo der Sauerstoff- und Kohlendioxid-Austausch passiert, ganz tief in den Lungen, die werden besser aufgefüllt. Ein Durchschnittsmensch benutzt nur ein Drittel von der Atemkapazität ungefähr. Wir benutzen überhaupt nicht diese große Kapazität, die wir haben. Wenn wir die voll nutzen können, dann hat jeder von uns ein Areal von um die 80 Quadratmeter. Also wenn man die Innenflächen von diesen Alveolen ausbreiten könnte, hat jeder Mensch 80 Quadratmeter. Stell dir das mal kurz vor. 80 Quadratmeter, wo du theoretisch gesehen Sauerstoff aufnehmen könntest, Kohlendioxid ausschütten könntest, wenn du richtig atmen würdest. So, das tun wir meistens nicht. Die Atemübung, die ich dir gerade gezeigt hast, dieses viel Einatmen und dann diesen extra kleinen Einatmung danach, erweitert die Alveolen und so macht diese kleinen Bläschen auf, damit du wirklich die Kapazität besser nutzen kannst. Weil Tatsache ist, dass einige von diesen Alveolen, die neigen dazu im Alltag etwas ja einzusacken oder nicht vollständig belüftet zu werden. Und durch eben dieses zweite kleine Einatmung werden sie geöffnet. Und die lange Ausatmung ermöglicht dem Körper, überschüssige CO2 loszuwerden und das Verhältnis dann zwischen CO2 und Sauerstoff zu stabilisieren. Im Nervensystem sieht das so aus. Die Signale, die vorher Alarm gemeldet haben, werden heruntergefahren. Der Puls sinkt. Die Atemfrequenz normalisiert sich, das Gefühl von innerer Enge kann sich lösen. Das ist diese lange Ausatmung, die diese Entspannung geben. Und das Entscheidende ist, wir imitieren hier nicht irgendeine künstliche Technik. Wir nutzen einen Reflex, den der Körper selber eingesetzt hat, nur gezielt und bewusst. Und genau deshalb ist der Effekt so schnell und so zuverlässig. So, wenn du das nächste Mal merkst, dass dein Körper verspannt reagiert, der Kiefer fest ist, die Schultern oben sind, Gedanken rasen und du kennst die ganze Geschichte, dann können diesen ein, zwei Seufzer eine spürbare Veränderung wirklich bringen, so eine spürbare Erleichterung. Natürlich nicht als Allheilmittel, aber als konkreter Eingriff in den physiologischen Teil des Stresses. So, und von diesem Punkt aus können wir jetzt den Blick weiten, weil wenn Atmung Stress so direkt beeinflusst, was bedeutet das dann für deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren? Eine Sache ist, dass manchmal brauchen wir ja Entspannung und da heißt es dieses aktive Einatmung und lange Ausatmung, aber das ist ja nicht jede Zeitpunkt am Tag, dass wir uns entspannen. ich sag mal Stichpunkt Nachmittag, wo die Gedanken kreisen um Kaffee und Schokolade und was weiß ich, das ist vielleicht nicht mehr Entspannung, was man da braucht, das ist vielleicht eher Fokus oder Konzentration. So, Konzentration fühlt sich subjektiv an wie ein mentaler Zustand, wo man so richtig drin ist und wo man nicht abschweift. Aber in der Sprache des Gehirns ist Konzentration vor allem ein Muster aus Rhythmen. Dein Gehirn, meine auch, jedes Gehirn, arbeitet in Wellen, schnellerer und langsamer Aktivitätsmuster, die sich in verschiedenen Zuständen unterscheiden. In entspannten Wachzuständen ist die Aktivität anders verteilt als in intensiven Problemlösungsphasen oder in Stresssituationen. Die Atmung ist direkt mit diesem Rhythmus gekoppelt. Jeder Atemzug erzeugt eben Signale, die über diese Nervenbahn und Druckveränderungen in das Gehirn weitergegeben werden. Du kannst dir das so vorstellen, als würde der Atem immer wieder einen Takt vorgeben, in dem bestimmte Netzwerke des Gehirns sich synchronisieren. Wenn du sehr unregelmäßig, hektisch und unbewusst atmest, ist dieser Takt eher chaotisch und das Gehirn schaltet häufiger zwischen verschiedenen Zuständen hin und her, bleibt weniger lang in einem stabilen Fokusmodus. Wenn du aber einen gleichmäßigen Rhythmus etabliert hast, zum Beispiel durch eine Technik wie Box Breathing, zeige ich dir gleich, dann bekommt das Gehirn einen konstanten Taktgeber, an dem es sich orientieren kann. So, Box Breathing, du kannst es auch gerne googeln nachher, dann werdest du höchstwahrscheinlich die amerikanischen Navy SEALs finden als eine der ersten Einträge. Die üben das seit Jahrzehnten und mittlerweile ist es auch eine sehr erforschte Atemtechnik und die Wirkung ist wirklich mind-blowing. Also es ist wirklich, wirklich extrem, was man damit erreichen kann. So, Box Breathing heißt so, weil du stellst dich so ein Box vor, also ein Viereck. So, und dann besteht die Atmung, die dazugehört, aus vier gleich langen Phasen. Erst hast du eine Einatmung, dann eine Anhalten, dann eine Ausatmung, dann ein Halten. Und gleichzeitig folgst du so die Seiten diese Kiste oder dieses Vierecks so drumherum. Du kannst so unten links anfangen, dann an der linken Seite atmest du ein, dann hältst du die Luft an, oben und auf der rechten Seite so nach unten gehen, ausatmen und dann wieder halten. Und alle Phasen sind ungefähr gleich lang. Man muss das nicht dogmatisch sehen. Entscheidend ist, dass ein ruhiger, wiederkehrender Rhythmus entsteht. Und dieser Rhythmus wirkt wie eine Art Rahmen, in dem die Aufmerksamkeit weniger leicht wegspringt. Es ist ein bisschen so wie bei Musik. Wenn der Takt klar und stabil ist, dann fällt es viel leichter, in einem Stück zu bleiben. Wenn das Tempo ständig schwankt, wird es anstrengender, sich zu orientieren. Und so ist es auch mit dem Atem. Ich leg auch gerne einen Link da rein für einen kleinen Durchgang. Wenn du es ausprobieren möchtest, dann kannst du das mit einem Video von mir dann auch ausprobieren, diese Boxatmung. So, und diese Kopplung von Atmung und Aufmerksamkeit bedeutet, dass wenn du bewusst in einen gleichmäßigen Atemrhythmus gehst, während du dich auf etwas konzentrierst, dann unterstützt du dein Gehirn dabei, in einem konsistenten Arbeitsmodus zu bleiben. Du gibst ihm sozusagen nicht nur mehr Sauerstoff, sondern vor allem einen stabilen Rhythmus. Und hier taucht auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler auf und eben Kohlendioxid. Denn dieser Stoff ist nicht nur am Stress beteiligt, er bestimmt auch, wie effizient Sauerstoff im Gehirn ankommt. Sehr oft wird es so vermittelt, dass nur Sauerstoff ist gut, wir wollen mehr Sauerstoff und wir wollen weniger CO2. Das ist nicht ganz so. Wir brauchen wirklich beide und dass beide auch in Balance sind. So, also weg von das Denken, dass Sauerstoff ist gut und CO2 ist Abfall. So einfach ist es nicht. CO2 ist ein zentrales Signal im Körper. Es beeinflusst, wie stark sich Sauerstoff im Gewebe löst. Also, ob der eingeatmete Sauerstoff wirklich in den Zellen ankommt oder größtenteils im Blut gebunden bleibt. Und dieses Zusammenspiel ist als Bohr-Effekt bekannt. Dieser Effekt besagt, dass wenn der CO2-Gehalt in einem Gewebe etwas höher ist, dann löst sich der Sauerstoff leichter aus dem Hämoglobin, also aus dem Blut, und wird tatsächlich genutzt. Und man braucht wirklich CO2, um überhaupt die Sauerstoff nutzen zu können. Wenn wir nun sehr viel und sehr schnell atmen, dann sinkt der CO2-Gehalt im Blut. Das kann dazu führen, dass Sauerstoff zwar reichlich unterwegs ist, aber nicht so gut freigesetzt wird. Paradox, aber real. Man kann sich unruhig oder unterversorgt fühlen, obwohl im Blut genug Sauerstoff ist. Einfach weil die Balance verschoben ist. So, der Körper reagiert auf CO2 sehr sensibel. Viele Menschen haben sich über Jahre oder Jahrzehnten an eine Atemweise gewöhnt, bei der sie tendenziell zu viel atmen, also leicht hyperventilieren. Nicht in so einer dramatischen Anfallart und Weise, sondern subtil. Viele kleine, flache, schnelle Atemzüge. Und dadurch wird die Toleranz für CO2 immer niedriger. Schon kleine Anstiege fühlen sich unangenehm an. Der Körper reagiert schneller mit dem Gefühl von Enge oder Atemnot oder Nervosität, also wenn man anfängt, richtig zu atmen. Wenn du dagegen Atemformen übst, in denen die Ausatmung etwas länger ist oder du insgesamt langsamer atmest, dann trainierst du diese CO2-Toleranz. Du signalisierst dem Körper, es ist in Ordnung, wenn der CO2-Gehalt ein bisschen ansteigt. Das ist kein Notfall, das ist eine normale Variation. Das hat dann zwei Effekte. Zum einen funktioniert der Sauerstofftransport effizienter, also du kriegst viel mehr in den Gewebe transportiert. Und zum anderen wird dein Nervensystem belastbarer. Es reagiert nicht mehr sofort mit Alarm, wenn die inneren Parameter sich leicht verschieben. Und jetzt siehst du, warum es so sinnvoll ist, wirklich den Atem im Griff zu bekommen, damit wir nicht so verletzbar oder so sensibel sind für Stress. So, in der Praxis heißt das, langsamere Atmung mit betont längeren Ausatmung kann dich widerstandsfähiger machen gegenüber Stress, gegenüber körperlicher Belastung und auch gegenüber innerer Unruhe. Und gerade wenn wir vom Thema Unruhe sprechen, kommen wir zwangsläufig beim Schlaf an. Denn guter Schlaf hängt sehr, sehr stark davon ab, wie gut dein Nervensystem loslassen kann. So, leider ist der Schlaf ja kein Knopf, den man einfach drücken kann. Schön wäre es. Er ist eher ein Übergang von einem aktiven Zustand in einen Zustand, in dem viele Systeme heruntergefahren werden. Aufmerksamkeit wird breiter, Gedanken verlieren ihren scharfen Fokus, die Muskeltonus nimmt ab und du kennst das Ganze. Damit dieser Übergang gelingt, muss der aktivierende Teil deines autonomen Nervensystems, nennt man auch Sympathikus, leiser werden. Und der beruhigende Teil, nennt man den Parasympathikus, muss mehr Raum bekommen. Und Atmung ist eines der direktesten Werkzeuge, um genau diesen Wechsel zu unterstützen. Wenn du vor dem Schlafen in einen Atemrhythmus gehst, in dem die Ausatmung deutlich länger ist als die Einatmung, dann verschiebst du gewissermaßen das Gleichgewicht zugunsten des Parasympathikus, also die Bremse im Nervensystem, könnte man sagen. Der Herzschlag wird dann ruhiger, die Blutgefäße entspannen sich, der Vagusnerv, das ist dieser zentrale Nerv, in unserem kompletten Körper, kriegt Erholung und wird stärker aktiv. Also sorgt für, wenn der Vagusnerv aktiver ist, heißt es mehr Entspannung. Wie kann man das machen? Eine sehr verbreitete Atemtechnik ist mit dem Zählen, das in so einer strukturierter Form. Und hier kannst du auch mitzählen. Da gibt es unterschiedliche Methoden hier. Es gibt eine 4-7-8-Atmung, es gibt 4-2-6 Atmung. Das Prinzip ist, du atmest ein, du hältst die Luft kurz an und dann atmest du deutlich länger aus, als du eingeatmet hast. So, wenn du jetzt sagst, ich atme ein und zähle bis 4, dann halte ich die Luft an, zähle vielleicht bis 3 oder 4 und dann atme ich aus und zähle bis 6 oder 8. es darf natürlich nicht anstrengend und unangenehm sein. Und deswegen passt das an deinen Rhythmus an. Guck, was für dich passt. Das Prinzip kennst du jetzt: länger ausatmen als einatmen. Und mit jeder langen Ausatmung sendest du deinem Körper die Nachricht: Wir verlassen jetzt den Modus, in dem Leistung gefragt ist. Es ist ein bisschen, als würdest du die Musik in einen Raum schrittweise leiser drehen, statt abrupt auszuschalten. So der Übergang wird weicher und weniger ruckartig. Viele Menschen bemerken eben auch, dass ihre Gedanken besonders vorm Einschlafen besonders lebendig werden. Da kommen die volle Listen, da kommen alle Sorgen, da kommen die Ideen, alles Mögliche. Alles scheint genau dann aufzutauchen, wenn wir es nicht brauchen. Wenn du in dieser Phase einen ruhigen, gleichmäßigen Atem beibehältst, dann nimmst du die Gedanken so ein kleines bisschen den Benzin raus. Du sagst deinem Körper durch den Atem: Wir müssen das jetzt nicht lösen. Wir sind auf dem Weg in einen anderen Zustand. Also, Atmung ersetzt natürlich keine Schlafhygiene, keinen gesunden Rhythmus, keine vernünftige Lichtumgebung. Da gibt ganz viele tolle Sachen, was man dazu machen kann. Aber sie ist ein ganz, ganz direkter körperlicher Hebel, den man überall mit sich hat und sofort einsetzen kann. Und damit etwas, das du in jeder Nacht auch nutzen kannst, ohne Vorbereitung und ohne Geräte. So, und dieselben Mechanismen, die dir beim Einschlafen helfen, sind auch beim Sport aktiv. Dort allerdings oft in die andere Richtung. Da wollen wir nicht entspannter sein und einschlafen, sondern mehr aktiv, mehr fokussiert. Im Sport ist Atmung nicht nur eine Begleiterscheinung der Bewegung. Das ist wirklich ein Teil der Bewegung. Das weiß auch jeder, der Leistungssportler ist oder sehr intensiv Sport betreibt. Besonders wenn man sich mit Yoga beschäftigt oder Qigong oder Tai Chi, dann weiß man ganz genau, was der Atem da für eine Rolle spielt. Wenn du dich körperlich belastet, dann produziert dein Körper mehr CO2. Der Sauerstoffbedarf steigt, das Herz arbeitet schneller. Wie du atmest, entscheidet dann mit darüber, ob dieser Zustand sich geordnet anfühlt oder eher chaotisch. So. Nasenatmung im Training mag am Anfang einschränkend wirken. Viele merken: Boah, ich komme schneller außer Atem, wenn ich nur durch die Nase atme, und das ist total unangenehm. Und das ist auch normal, weil das System sich an eine andere Regulation gewöhnen muss. Aber nach einiger Zeit passt sich der Körper an und der Effekt ist, dass du langfristig viel effizienter bist in deinem Sport. Beim Krafttraining zum Beispiel. Ich liebe das, habe das fast 30 Jahre gemacht. Und da spielt die Atmung noch eine andere Rolle. Wenn du in der Anstrengungsphase bewusst ausatmest und dein Körpermitte dabei leicht anspannst, sorgst du für stabile Druckverhältnisse im Bauchraum. Und dieses Zusammenspiel aus Zwerchfell, Bauchmuskulatur und Rückenmuskeln bildet eine innere Stütze, könnte man sagen, für den Atem. Man kann sich das wie eine flexible Säule vorstellen, die Kraft vom Boden über den Körper in das Gewicht leitet. Ohne diese abgestimmte Atmung wirkt die Bewegung oft unruhiger und wackeliger. Mit ihr wird sie strukturierter, kontrollierter und verletzungsärmer, was ja auch eine schöne Sache ist. Aber auch in Ausdauersituationen, bei Ausdauersport, beim Laufen, Radfahren, Schwimmen und, ist die Art deiner Atmung ein Faktor für das Durchhaltevermögen. Wenn du früh in ein sehr hektisches Atemmuster gehst, signalisierst du deinem Körper: Boah, wir sind schon am Limit, du kannst nicht mehr. Wenn du lernst, möglichst lange in einem ruhigen, rhythmischen Muster zu bleiben, dann verzögerst du dieses Gefühl. Da schließt sich der Kreis wieder zum Thema CO2-Toleranz. Je besser dein Körper mit Schwankungen umgehen kann, desto seltener drückt er vorschnell den Alarmknopf. Und weil wir jetzt viel über Belastung und Leistung und Regulation gesprochen haben, dann ergänzen wir noch einen letzten sehr menschlichen Aspekt, und zwar die Gefühle. So, wie hängt das jetzt zusammen? Wenn du an Momente, wo du sehr emotional drin bist, denkst, mit Ärger oder Wut oder Freude oder Trauer oder irgend sowas, dann wirst du wahrscheinlich bemerken, dass deine Atmung sich in diesen Momenten verändert. Sie wird schneller, stockt, wird unregelmäßig, wird tiefer oder flacher. Da ist auf jeden Fall eine Veränderung. Weil Emotionen und Atmung sind sehr, sehr eng gekoppelt. Das Gehirn erkennt emotionale Zustände nicht nur anhand von Gedanken oder äußeren Situationen, sondern auch anhand von Körperparametern. Atmung ist eben einer davon. So, wenn deine Atmung schnell und flach ist, wird dein Gehirn das als Teil eines Erregungszustandes wahrnehmen. Wenn sie ruhig ist und die Ausatmung Raum bekommt, wird das eher als Zeichen von Sicherheit interpretiert. So, du kommunizierst mit deinem Gehirn über deinen Atem. Du sagst über deinen Atem, welches Gefühl ist im Körper unter anderem. Und das Interessante ist, diese Verbindung funktioniert in beide Richtungen. Emotionen verändern die Atmung, aber die Atmung verändert auch die Emotionen. Und kleine rhetorische Frage hier, was meinst du, ist einfacher zu verändern, den Atem oder die Emotionen? Ganz genau. So, das heißt aber nicht, dass du durch ein paar Atemzüge jede Gefühlsregung abstellen kannst, aber du kannst die Intensität beeinflussen, die Lautstärke sozusagen. Du gibst über den Atem deinem Nervensystem einen Rahmen, der sagt, ja, das Gefühl ist da, aber es ist nicht notwendig, den Körper komplett in Alarm zu versetzen. Gerade bei anhaltender innerer Unruhe, leichter Angst oder Gereiztheit oder sowas kann das ein sehr, sehr wichtiger Unterschied sein. Die Situation mag dieselbe bleiben, aber dein Körper reagiert weniger extrem, wenn du bewusst mit deinem Atem arbeitest und dadurch verändert sich oft auch dein Umgang mit der Situation. Und damit sind wir bei einem sehr zentralen Punkt dieser ganzen Folge. Atmung ist nicht einfach eine Technik, die du obendrauf packst. Sie ist Teil der Basis, auf der dein Erleben ruht. So, wenn du jetzt aus dieser Folge nur einen Gedanken mitnimmst, dann vielleicht diesen. Atmung ist nicht einfach Hintergrundaktivität. Sie ist ein Werkzeug, das du bewusst nutzen kannst, wenn du möchtest. Du musst nicht jede Sekunde deines Tages überwachen, wie du atmest. Das ist nicht sinnvoll, das ist auch nicht möglich. Es reicht, wenn du weißt, in bestimmten Momenten, wenn du gestresst bist, dich sammeln willst, einschlafen möchtest, dich vorbereiten willst auf Leistung oder was auch immer, dann kannst du über die Atmung bewusst Einfluss nehmen. Nasenatmung für die Ruhe, vielleicht ein paar von diese physiologischen Seufzer. Ein ruhiger, gleichmäßiger Rhythmus, wenn es geht um konzentrierte Arbeit. Längere Ausatmung vorm Schlafen, um dein Parasympathikus zu aktivieren. Das sind keine komplizierten Routinen. Das sind wirklich kleine, kleine Anpassungen, die du jederzeit einsetzen kannst. Und das Tolle daran, du brauchst nichts dafür, außer deinem eigenen Körper. Kein Gerät, kein Abo, keine spezielle Umgebung. Nur die Bereitschaft für ein paar Atemzüge bewusst bei dir zu sein. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dieses Thema mit mir zu erkunden. Vielleicht merkst du ja schon jetzt, während du zuhörst, wie sich dein eigener Atem anfühlt. Ich bin mir relativ sicher, dass du ein paar Mal tiefer geatmet hast während des Zuhörens. Und vielleicht entscheidest du dich, in den nächsten Stunden, nächsten Minuten, ein, zwei Momenten zu nutzen, in denen du einfach nur bewusst einatmest und ausatmest. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.